Wo warst du als? Seine Frage, die wir kennen, wenn es um bedeutsame Ereignisse geht. Wo warst du, als der erste Mensch den Mond betreten hat? Bei einigen von uns wahrscheinlich würde die Antwort lauten, da waren wir noch nicht mal geboren. Okay, aber wo warst du beispielsweise, als die Mauer fiel? Und wo warst du, als Deutschland 2014 Fußball-Weltmeister wurde? Und was hast du dabei gedacht? Was hast du empfunden und wie hast du reagiert? Bei den ersten beiden Ereignissen, die ich eben erwähnt habe, ist es tatsächlich so, dass ich da noch gar nicht geboren war. Aber als Mario Götze im WM-Finale 2014 in Rio de Janeiro nach dieser wunderbaren Flanke von André Schürrle noch im Fallen mit dem linken Fuß den Ball ins lange Eck schoss und damit das entscheidende Tor erzielte, da sah meine Reaktion ungefähr so. Und dann wildes Rumrennen mit den anderen, mit denen ich geschaut habe. Das war ekstatische Freude, das war großer Jubel, Emotionen über dieses großartige Ereignis, die mussten raus. Und ich war dankbar, dass ich das miterlebt habe. Gut, am Fernseher natürlich, aber ich habe dieses Ereignis auch nicht verpasst. Das war großartig, dann noch rauszufahren und dann zu sehen, wie unzählige Menschen an unserem Kreisel vor Ort miteinander feierten. Solche Reaktionen, die sind natürlich nicht nur auf den Fußball beschränkt. Wenn wir an den Mauerfall denken, da strömten die Leute auf die Straßen. Die Mauer, die wurde schon mal angefangen einzureißen, die wurde zerstört. Wildfremde Menschen lagen sich in den Armen. Es gibt vielleicht auch persönliche Nachrichten, von denen wir erfahren, vielleicht kommt jemand zum Glauben. Oder ist ein geliebter Mensch, der von einer Krankheit geheilt wird, wo die Reaktionen ähnlich sein können. Ja, da ist vielleicht der Jubelschrei, die ausgestreckte Siegesfaust, die Luftsprünge durchs Wohnzimmer oder einfach nur die Tränen der Freude. Wenn uns etwas wirklich ergreift, dann muss das manchmal irgendwie raus. Wo warst du, als Jesus von den Toten auferstand? Hätte man diese Frage einem der Jünger Jesu gestellt, hätte man vielleicht folgende Antwort gehört. Nun ja, also, das habe ich leider verpasst. Oder, also den Ort habe ich schon gesehen, wo er ja begraben wurde, aber als ich ankam, da war das Grab leider schon leer. Oder ich habe davon gehört, dass Jesu Leichnam nicht mehr im Grab sein soll. Okay, gut. Aber wie hast du denn dann reagiert, von dieser einmaligen, menschenverändernden Botschaft gehört hast? Bist du dann mit Luftsprüngen durch die Straßen gerannt? Hast du diese Siegesfaust geballt? Hast du deinen Nachbarn mit so einem Jubelschrei beschallt? Hast du vielleicht vor Freude geweint? Hast dann die anderen Jünger umarmt? Und dann konntest du diese Freude nicht mehr für dich behalten. Ja, naja, also so einfach war das damals gar nicht. Wir haben das schon in der Schriftlesung gehört. Die Reaktion der Jünger auf die Botschaft der Auferstehung, die war irgendwie gedämpft, verhalten, fast schon ängstlich. Und das wollen wir uns genauer anschauen heute. Wir werden diesen gelesenen Abschnitt aus Lukas 24 durchgehen, aber auch nochmal einen Blick auf die weiteren Ereignisse dieses Kapitels werfen, die Lukas da beschreibt. Und uns sollen zwei Fragen, so als Leitfragen, als Leitlinien beschäftigen, während wir durch diese Ereignisse durchgehen. Die erste Frage ist, wie reagieren denn die Jünger auf die Auferstehung und auf das, was da passiert? Und zweitens, was können wir daraus lernen, wie wir heute auf die Botschaft der Auferstehung eigentlich reagieren soll. Lasst uns an dieser Stelle aber nochmal ein paar Schritte, ein paar Tage zurückgehen. Da ist Jesus und er hängt am Kreuz. Er trägt die Verachtung, die Verlassenheit, die Schuld, die Sünde, die Krankheit, den Tod, das Leid der gesamten Welt. Er hängt am Kreuz und er schreit zu Gott und bringt damit, so haben wir das an Karfreitag hier auch gehört, allen Klagen unseres Lebens, alle Klagen bringt er zum Ausdruck. Und wir wissen heute, weil Jesus für uns starb, dürfen wir ihm bringen und geben, was uns belastet. Und er wird sich darum kümmern. Aber als die Frauen, die Jesus nachgefolgt waren, sich nach dem Sabbat, also am Samstagabend, dann aufmachten, um Öle und Salben für Jesu toten Körper vorzubereiten, da war ihr Leid noch nicht am Kreuz abgelegt. Ihre Schmerzen, ihre Trauer, die waren allgegenwärtig. Vielleicht haben sie sogar Klagelieder angestimmt. Das Leid, das war da. Es war ganz präsent. Es galt für die Frauen und natürlich auch für die anderen Jünger. Nun machen sie sich also auf zum Grab und sie finden dieses leer. Das sind zwei Männer, zwei Engel, die verkünden ihnen die Auferstehung Jesu. Sie erinnern die Frauen an Jesu Worte, die er gesagt hatte, wo er von seiner Auferstehung berichtet hatte. Und wie sieht nun die Reaktion der Frauen aus? Das Grab, das leere Grab, so lesen wir, das bringt sie in Verlegenheit. Es macht sie ratlos. Die Erscheinung der zwei Engel, die lässt sie regelrecht erschrecken, erfüllt sie mit Furcht. Die Worte der beiden Gestalten ruft dann aber eine Erinnerung in ihnen vor. Könnte vielleicht doch etwas dran sein. Das muss sofort weitererzählt werden. Doch die anderen Jünger, die tun es ab als eitles Gerede, als sinnloses Geschwätz. Nur Petrus und, wie wir aus den anderen Evangelien wissen, auch Johannes will die Sache überprüfen und verlässt dann das Grab verwundert und erstaunt darüber, was da geschehen war und sich möglicherweise bewahrheitet hatte. Alle diese Nachfolger Jesu, von denen wir hier lesen, die reagieren auf die Nachricht vom leeren Grab und dem auferstandenen Jesus mit einer Mischung aus Schock, aus Überraschung und Verwunderung. So eine Mischung aus Glauben und Unglauben. Zu sehr waren sie vermutlich noch durch die zurückliegenden Ereignisse traumatisiert und verletzt, als dass sie sich einen Reim darauf hätten bilden können, was da geschehen war. Da war keine Spur von Jubelrufen oder überströmender Freude. Kennen wir diese ungläubige Verwunderung der Jünger? Jesus hängt am Kreuz. Und dann bringen wir ihm unser Leid. Und wir sind vielleicht dankbar, so wie wir das an Karfreitag erlebt haben, dass er verstehen kann, was wir empfinden und was wir erleben. Aber ob er damit wirklich etwas anfangen und ob Jesus damit wirklich umgehen kann mit dem Leid? Da ist doch dieser Zweifel, der sich langsam in unseren Glauben hineinbohrt, unser Glaube, der durch all das Leid, das in unserer Welt und in unserem Leben passiert, total erschüttert ist. Ob Jesus wirklich auferstanden ist? Da ist die Verwunderung, wie das eigentlich funktionieren soll. Also schon Jesus als Mensch in dieser Welt ist seltsam Gott in dieser Menschheitsgeschichte an einem Kreuz und dann auferstanden aus dem Grab. Doch da ist auch diese leise Hoffnung, die sich in uns regt, wie bei den Frauen und bei Petrus. Da ist diese Hoffnung, dass Jesus nicht tot ist, sondern lebt und viel mehr Macht hat, als ich das bisher geglaubt habe. Da ist diese Hoffnung, dass die Versprechen Gottes, von denen wir als Christen immer sprechen, vielleicht doch wahr sein könnten. Da ist die Hoffnung, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat, sondern dass Gott tatsächlich darüber triumphiert. Die Reaktion der Jünger, die ist verständlich und kommt uns vielleicht sogar bekannt vor aus unserem Glaubensleben. Doch genauso wie den Jüngern gilt auch uns dieser Aufruf der Engel an dieser Stelle: Denkt daran, was er versprochen hat. Glaubt, habt Mut, habt Hoffnung. Hinter all dem Leid, das du siehst, da ist noch mehr. Am selben Tag, als die Jünger vom leeren Grab erfahren, da sind zwei weitere Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Sind auf dem Weg, als sie mit einem Mann ins Gespräch kommen. Sie berichten ihm von ihrer Trauer, von der zerschlagenen Hoffnung, dass derjenige, von dem sie hofften, er würde Erlösung bringen, dass er gekreuzigt wurde. Der Mann selbst, der nennt diese beiden unverständig und im Herzen träge, schwerfällig und langsam. Und dann erklärt er ihnen, warum dieser Erlöser, dieser Messias leiden musste. Er erklärte ihnen, dass dieses Leid zum gesalbten Retter und zu seiner Verherrlichung dazugehörte. Und er erklärt ihnen, was in der Schrift darüber geschrieben steht. Und als er dann bei ihnen zum Abendessen einkehrt, dann gibt er sich plötzlich zu erkennen. Während des Brotbrechens, dieser Mann, der ihnen alles erklärt hatte, war Jesus selbst. Und sie entdecken, dass das, was sie während des Gespräches empfunden hatten, nun völlig Sinn ergibt, jetzt, wo sie wussten, dass der auferstandene Jesus mit ihnen geredet hatte. Da heißt es, und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. War da nicht etwas in uns, das uns irgendwie zeigen wollte, dass das hier irgendwas Besonderes war? So eine Mischung aus leiser Vorahnung und Bauchgefühl, aber nicht mulmig, sondern voller Feuer, Wärme und Licht. Und obwohl sie gerade erst angekommen waren in Emmaus, da drehten sie um und gingen wieder zurück nach Jerusalem und erzählten dann den anderen Jüngern davon. Und wieder die Frage, kennen wir das von unserem Glauben? Wir haben an irgendetwas zu knabbern. So wie die Jünger die Kreuzigung Jesu noch nicht überwunden und verstanden haben, so laufen auch wir durch unser Leben mit Leid und mit Unverständnis über das, was wir gerade erleben müssen. Und doch begegnet Jesus selbst uns gerade in diesen Situationen. Er möchte erklären, dass wir das Leid nicht immer in unseren festgefahrenen Kategorien oder anhand unserer negativen Gefühle definieren dürfen. Das Leid, das bekommt eine vollständig andere Bedeutung, wenn wir auf Jesus Christus selbst schauen, auf den, der selbst Leid ertragen musste, bevor seine Göttlichkeit offenbar werden konnte. Derjenige, der unser Leid verwandelt, wenn wir es ihm bringen. So wie aus den Zetteln für diejenigen, die da waren, die Zettel, die wir hier ans Kreuz gebracht haben, so wie da jetzt an dieser Stelle keine Zettel, keine Klagen, kein Leid mehr ist, sondern neues Leben blüht, so möchte Christus etwas in uns zum Brennen bringen. Er möchte unseren langsamen, schwerfälligen und trägen Herzen, die will er wieder neu beleben. Es geht nicht nur darum, irgendeine Hoffnung im Leid zu haben, dass es vielleicht auch was Gutes haben könnte, sondern es geht darum, diese Hoffnung an Christus und seine Auferstehung festzumachen. Wenn er dem Tod mit Auferstehung begegnet, dann kann er uns in unserem Leid beim Wiederaufstehen helfen. Und von uns ist gefordert, dass wir diese Hoffnung, dieses Feuer, die Wärme und das Licht, dass wir das entdecken in unseren Herzen und dass wir es mit Jesus selbst in Verbindung bringen. Nicht nur irgendeine Hoffnung, sondern welche Hoffnung hat Christus für uns? Nicht meine Hoffnung, sondern welche Hoffnung hat Christus für uns? Wie geht es noch weiter in diesem Kapitel? Die Emmaus-Jünger, die waren gerade dabei, den anderen Jüngern von ihrem Erlebnis zu berichten, als ihnen Jesus selbst begegnet und ihnen Frieden zuspricht. Doch die Jünger, trotz dieser sich immer mehr häufenden Berichte über die Auferstehung, die erschrecken einfach. Jesus macht ihnen klar, ich bin es, fasst mich an, seht meine Wunden, ihr braucht nicht zu erschrecken. Doch die Jünger, und das ist ein sehr interessanter Satz an dieser Stelle, sie konnten nicht glauben vor lauter Freude. Und sie wunderten sich. Sie konnten vor lauter Freude gar nicht glauben. Was für ein Gefühlschaos. Die Verwunderung, der Unglaube, die vermischen sich mit dem Herzbrennen der Emmaus-Jünger und der Freude, die der Anblick Jesu auslöst. Die Jünger, lasst es uns an der Stelle mal ganz drastisch ausdrücken, die hatten keinen blassen Schimmer, was hier eigentlich gerade passierte. Und genau deshalb, so lesen wir weiter, erklärte Jesus ihnen alles. Er öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen von den Toten, in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Jesus, gerade von den Toten auferstanden, ist sich nicht zu schade, sich die Zeit zu nehmen, um den verwirrten Jüngern alles zu erklären. Neben dem Verständnis, das die Jünger sicherlich auch brauchten für ihren Gemütszustand, um das überhaupt mal verarbeiten zu können, so war diese Zeit, die Jesus hier mit den Jüngern verbrachte, auch noch für etwas anderes wichtig, nämlich für den Auftrag an sie. Die Sendung in diese Welt. Es heißt da, dass sie Zeugen sein sollen für diese gehörte Botschaft. Und um diese zu verkünden, würden sie mit dem Heiligen Geist ausgestattet werden. Jesus selbst kümmert sich darum, dass die Verwunderung, das Gefühlschaos der Jünger Stück für Stück entwirrt wird und mit Verständnis, mit Friede, mit seiner Kraft ausgestattet wird. Wie ist das, wenn wir das, was Jesus in unserem Leben tut, nicht verstehen? Wenn wir vielleicht irgendeine Ahnung haben, dass Jesus etwas Gewaltiges am Wirken ist, aber es doch irgendwie alles zu viel ist. Vielleicht, sagen wir mal, in einem Gottesdienst, durch ein Buch, durch einen Bibelvers, durch einen anderen Menschen, vielleicht erleben wir Jesus tatsächlich hautnah. Und dann ist unsere Freude groß, aber irgendwie können wir das gar nicht richtig glauben. Dann ist es tatsächlich Jesus selbst, der in unsere Lebenssituation hineinkommt, der Frieden spricht und uns alles erklärt. Das heißt, wir dürfen auf ihn warten. Wir dürfen darauf warten, dass er unseren Gefühlen, dass er den Erlebnissen, dass er unseren überforderten Gedanken Sinn gibt. Es mag Zeit dauern, aber selbst dann, wenn wir sehen, wie er in unserem Leben etwas tut, heißt es ja nicht, dass wir verstehen, was das ist. Doch Jesus zeigt sich hier als jemand, der seinen Jüngern sagt, Friede mit euch. Es ist okay, dass ihr das alles nicht versteht, aber habt keine Angst, vertraut mir. Ich werde euch Stück für Stück alles erklären und offenbaren, was ihr wissen müsst. Wichtig ist, dass ihr meinen Auftrag versteht. Dass ihr gesendet seid in diese Welt, um von mir, von meinem Leben, von meinem Sterben und meiner Auferstehung zu zeugen. Und das müsst ihr nicht von euch aus tun, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes, mit dem ihr ausgestattet werdet, mit dem ihr ausgestattet seid. Und so beendet Lukas dieses Kapitel und damit sein gesamtes Evangelium damit, dass er nach diesem Auftrag noch von der Himmelfahrt Jesu berichtet. Heute ist Ostern, nicht Himmelfahrt, vom Kirchenjahr her gesehen sind wir da noch nicht so weit. Aber ein kurzer Blick noch auf diese Verse, die Jesus oder die Lukas hier schreibt über die Himmelfahrt, die sind sinnvoll. Ein kurzer Blick auf die Jünger. Nachdem die Jünger diese Himmelfahrt dann auch verdaut hatten, da kehrten die Jünger nach Jerusalem zurück und zwar mit großer Freude und sie beteten an im Tempel. Erkennen wir diesen Prozess rund um die Auferstehung Jesu? Alles beginnt mit so einer unglaublichen Nachricht, die zu schön ist, um wahr zu sein. Eine Nachricht, auf die man nur mit Verwunderung, Staunen und Ungläubigkeit reagieren kann. Da ist dann aber diese leise Hoffnung, dass das doch wahr ist und stimmt. Und dann bringen bestimmte Ereignisse, Begegnungen dieses Feuer zurück. Die Freude wird langsam größer, gerade beim Anblick Jesu. Und dann schenkt Jesus auch noch Verständnis und er rüstet aus und er sendet seine Jünger. Und die Freude ist am Ende riesengroß. Und die Anbetung Gottes kommt aus dieser Freude heraus. Was uns all diese Erlebnisse und diese Ereignisse rund um die Auferstehung lehren, ist, dass wir nicht gleich alles verstehen müssen. Diese Botschaft davon, dass Christus lebt, die braucht Glauben. Unsere Hoffnung, dass Tod, Leid und Sünde nicht das letzte Wort haben, die ist berechtigt. Aber sie muss immer wieder aus der Begegnung mit Christus heraus gefüttert werden. Dieses Herz, das in uns möglicherweise brennt, das braucht immer wieder das Verständnis. Und so dürfen wir immer wieder Christus selbst fragen, was das, was wir über ihn in seinem Wort lesen und was wir mit ihm in unserem Leben erleben, was das eigentlich bedeutet und wie das zusammenpasst. Und wir dürfen uns gewiss sein, dass er uns mit seinem Geist ausgestattet hat, um das zu verstehen und es anderen zu bezeugen. Egal, wo wir in diesem Prozess stehen, es ist okay. Die Jünger mussten das alle durchmachen. Aber das Ziel ist, dass die Freude über das, was Jesus für uns getan hat, dass die immer größer wird und anwächst. Welche Freude ist damit gemeint? Jesus selbst hatte seinen Jüngern vor seinem Tod gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen, ihr werdet traurig sein. So haben wir das erlebt an Karfreitag, weinen und klagen. Doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Es geht um eine Freude, die die Trauer, die all das Leid und all die Klagen ablöst, von denen wir an Karfreitag gesprochen haben. Die Jünger mussten nun nicht mehr trauern und weinen, dass Jesus gestorben war, sondern sie hatten nun die Gewissheit, dass ihr Herr lebte, ihr Herr, König und Erlöser, er lebte. Er hatte bewiesen, dass der, dem sie nachfolgten, Macht über den Tod und alle Mächte und Gewalten hatte. Das ist Grund zur Freude. Auch für uns. All das Leid, das wir ans Kreuz gebracht und das Jesus dort getragen hat, wird abgelöst von der Freude darüber, dass Jesus Christus kein sterblicher, vergänglicher Mensch ist, sondern Gott selbst, der den Tod besiegt. Und gleichzeitig würden die Jünger doch erleben, dass es Leid in ihrem Leben gab. Aufgrund der Botschaft, die sie verkündigen sollten, würde man sie verfolgen. Es würde plötzlich schwierig werden, in einer Welt zu leben, die so ganz andere Maßstäbe hatte und ganz andere Botschaften verkündigte. Sie würden Bedrängnis erfahren. Leid in ihrem Leben würde jetzt nicht einfach aufhören. Aber der Blick auf das, was ihnen widerfahren sollte, war nun anders. Im 1. Petrusbrief heißt es: Freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Das ist die von Jesus schon angekündigte und von den Aposteln immer wieder verkündete Botschaft. Christus hat unser Leid getragen, und wer Christus nachfolgt, der wird genau das immer wieder merken. Doch genauso wie Christus in Auferstehung und Himmelfahrt verherrlicht werden sollte, so winkt auch uns in Ewigkeit die Herrlichkeit Gottes. Diese Freude, die die Auferstehung bewirkt, ist die Freude darüber, einem Gott nachzufolgen, der sich nicht zu schade war, unser Leid auf sich zu nehmen, es zu besiegen und der dabei ist, eine Welt ohne Leid zu schaffen. Es geht um Freude, selbst in aller Bedrängnis, die wir erfahren. Wir leiden mit Christus, aber es ist kein sinnloses Leiden, sondern ein Leiden mit einem Ende und einem Ziel. So eine Hoffnung, die entsteht, oder so eine Freude, die entsteht natürlich nicht von alleine. Jesus hat seinen Jüngern Freude verheißen und er verhieß ihnen den Heiligen Geist. Und beides steht in einem Zusammenhang. Der Galaterbrief, der führt die Freude gleich an zweiter Stelle nach der Liebe als einer Frucht des Geistes auf. Der Geist, den Christus seinen Jüngern schicken sollte, war der Geist, der in ihnen diese unglaubliche Quelle der Freude entfalten sollte. Diese Freude, die erst nach und nach aufkam. Diese Freude, mit der sie Gott anbeteten, das Evangelium verkündeten, Glaubensgeschwister und selbst Feinde liebten, selbst in Bedrängnis noch froh waren und die Gewissheit hatten, dass diese Freude einmal absolut vollkommen sein würde, wenn sie in der neuen Welt Gottes wieder mit Christus vereint sein würden und Gott von Angesicht zu Angesicht sehen sollten. Das ist die Freude, die Jesus uns geben möchte. Die Freude, die mit der Auferstehung beginnt und langsam aber sicher anwächst. Diese Freude, um die wir bitten dürfen. Wer sich den griechischen Begriff anschaut, mit dem diese Freude immer wieder beschrieben wird, der merkt, dass es dabei nicht zwangsläufig um diese impulsive Torjubelfreude geht. Aber genauso wenig geht es um eine Freude, die nur innerlich da ist, die man nicht sieht. Es geht um eine Fröhlichkeit, um eine Heiterkeit, um gute Laune. Es geht darum, dass diese Freude uns innerlich erfüllt und daher auch außen merkbar ist. Und um diese Freude dürfen wir bitten. Wie wir diese Freude denn ausdrücken, dafür gibt es viele Wege und Möglichkeiten. Wichtig ist, dass unser Herz brennt, wir den Grund unserer Freude kennen und dass sich unsere Freude in Anbetung äußert. Denn dafür haben wir ganz viel Grund, weil unser Herr wahrhaftig auferstanden ist und den Tod überwunden hat. Amen.